Es geht um Millionen und einen Pavillon und wir fahren E-Scooter.
Hör mal, Herten.
Und damit herzlich willkommen bei Hör mal, Herten, dem Podcast der Herten Allgemein. Heute mit meinem Kollegen Joachim Schmidt.
Hallo.
Und mein Name ist Stefan Korte. Wir sind heute mal in einer Schmalspurbesetzung hier. Gibt's halt manchmal. Kennt ihr von eurer Arbeit wahrscheinlich auch. An manchen Tagen ist es eng. Und wir haben uns gedacht, geht auch zu zweit. Die großen Themen können wir trotzdem besprechen.
Und Masse schlägt Klasse.
Ich wollte gerade sagen, das ja sowieso.
Und, oder war das nicht andersrum?
Keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal ja und sorge hier für eine positive Umgebung. Ja. Bevor wir jetzt in die ernsthaften Sachen reingehen, du hast gestern in unserem Chat geschrieben, ich lade gerade einen halben Gigabyte Anzeige runter. Du hast dich gestern durch 4000 Seiten noch geackert, so mehr oder weniger.
Ja, ich glaube 4300 noch was.
Ja, geil. Es geht, um euch mal alle abzuholen da draußen, es geht um das RVR-Parlament, das tagt jetzt in seiner alten Besetzung zum letzten Mal am Freitag nämlich und da geht es vor allen Dingen um Härten und Jochen, du hast, wie gesagt, die reingearbeitet. Es geht um Horizont-Observatorium und um ein Windrad.
Genau.
Fangen wir vielleicht mal generell erstmal an. Sag mal, was haben die da so allgemein vor am Freitag?
Ja, generell würde ich sagen, Bürokratieabbau sollte beim RVR anfangen, weil, also.
Doch nicht Straßen-NRW. Wir hatten uns doch auf Straßen-NRW geeinigt.
Das stimmt eigentlich. Wir nehmen diese ganzen Mittelbehörden, ne?
Einverstanden, ja.
Ja, also gut, dass es inzwischen Digitalisierung gibt und man sich das nicht alles als Papier ausdrucken muss, sonst hätte ich nämlich diese Recherche nicht machen können, weil so viel Papier habe ich gar nicht zu Hause. Also jetzt Spaß beiseite, auf den 4000 noch was Seiten steht, dass auf der Halde Hohewart kein Windrad gebaut werden wird, nicht kann und nicht sollte, also keine Hintertürchen mehr, das Ding ist damit vom Tisch.
Das ist schon mal gut.
Ja, das sagt die Mehrheit der Härtener, das sagt auch der Stadtrat mit überwältigender Mehrheit, das sagt der Kreistag, das haben eigentlich alle gesagt, außer den Planern beim Regionalverband Ruhr, die, sagen wir mal, auf sehr theoretischen Grundlagen sich Abstände angeguckt haben zu anderen Geschichten und wo ist denn überhaupt Platz für Windräder und haben eben da einen Platz gefunden, leider direkt neben dem Horizont-Observatorium, was das Horizont-Observatorium wie einen Zwerg aussehen lassen würde. Und das ist natürlich aus naheliegenden Gründen Blödsinn, aber eben nicht aus diesen theoretischen Gründen Blödsinn.
Ja, klar, auf dem Papier ist das okay.
Ja, genau. Es wurde jetzt aber dem RVR-Chefplaner sehr deutlich gemacht, dass er das vergessen kann. Und darum hat er es jetzt auch vergessen. Was bemerkenswert ist, weil er vorher gesagt hatte, man kann nicht einfach einzelne Standorte streichen. Nun hat er das gemacht.
Ich glaube, wenn die richtigen Leute ihm dann nochmal nahe treten, dann geht das auf einmal ganz schnell.
Und ich glaube, da kann man sich aus Härtener Sicht vor allem beim Landrat bedanken, bei Bodo Klimpel, weil der hat sehr hinter den Kulissen, also mit Worten öffentlich sehr mäßig, aber nach innen offenbar sehr deutlich gewirkt. Es sind nämlich im Grunde alle möglichen Standorte im Kreis Recklinghausen weggefallen.
Oh, sehr schön.
Die vorher alle, also der Chefplaner vom RVR, der Kutschera heißt er, Stefan Kutschera, der hatte vorher auch in Härten im Glashaus erzählt, im Grunde ist die Entscheidung schon gefallen. Es kann jetzt nur noch technische Gründe geben, warum irgendeiner dieser Standorte nicht geht. Inzwischen hat er sich genau der Argumentation des Landrats anschließen müssen, wollen, ne, halb zog es ihn, halb sank er hin, sodass in der neuen Vorlage auf diesen 4000 schieß mich tot Seiten steht, ja, im Kreis Recklinghausen haben wir auch die schon sehr belasteten Gebiete, nämlich Haltern und Dorsten, abgespeckt, also da fallen auch etliche Standorte weg. Das sind dann, wenn man das in Hektar ausdrückt, Hektar Fläche für Windräder, sind das in Dorsten über 100 Hektar, die jetzt windradfrei bleiben. Es sind immer noch 300 noch was Hektar, die für Windräder reserviert sind und den Haltern auch ungefähr 80 Hektar weniger.
Das ist schon einiges.
In Recklinghausen fallen auch um die 30 Hektar weg und in Härten eben der einzige Standort, nämlich Hohewart. Aber das war sozusagen der symbolträchtigste und umstrittenste Standort in diesem ganzen Konglomerat.
Da haben wir hier ja auch schon ausführlich drüber geredet, dass das wirklich diesen Standort Zecher Ewald, Motorworld, alles was da dran hängt, mehr oder weniger zunichte machen würde oder zumindest negativ beeinflussen würde. Ja. Weil das allererste Folge unseres Podcasts, gerne mal reinhören, da haben wir das sehr ausführlich beschrieben, wie riesig so ein Windrad mittlerweile ist. Das sind ja nicht 50 Meter, sind 200 Meter und mehr mittlerweile. Und wenn so ein Ding auf der Halde, die auch schon 140 ungefähr hoch ist, steht, dann kann man sich vorstellen, ja, das wäre dann das neue Wahrzeichen von Herten, das aber keiner haben will.
Ja, man weiß ja, das Horizontobservatorium, was ja jeder kennt vom Angucken, ist 45 Meter hoch. Die Windräder, die heute genehmigt werden, sind meistens 250 plus x. Mhm. Das käme dann da oben drauf, ne? Also
ja, selbst wenn es daneben stünde, wäre es immer noch größer als die Halde mit Observatorium. Ja. Das ja, will man sich gar nicht vorstellen irgendwie.
Ja, es ist war halt, wie gesagt, nur theoretisch ein guter Standort. Ja. Ich finde generell ist diese Planung extrem theoretisch und bürokratielastig gewesen. Man muss sich das ja mal vorstellen. Im Grunde geht das zurück auf ein Gesetz von Robert Habeck und der alten Ampelregierung, also Habeck als verantwortlicher Minister, die gesagt haben, so jetzt Energie, grüne Energiewende, Ausbau schnell. Das ist ja auch im Grunde richtig. Inzwischen ist es vielleicht wichtiger zu gucken, dass die Leitungen gebaut werden. Ja. Windräder haben wir eigentlich mehr als die Leitungen verkraften. Aber gut, das ist eine Frage der Zeit. Das mit dem schnell hat ja nun mal überhaupt nicht geklappt, weil das Gesetz ist von 2022 auf den Weg gebracht, von Olaf Scholz noch mit Deutschland-Tempo verkündet. Das ist alles Makulatur, weil im Grunde hat der Bund den Ländern gesagt, so, ihr müsst jetzt bestimmte Hektarquoten für schnellen Windradausbau reservieren. Keine Ausreden mehr, das sollte das im Grunde bewirken. Mhm. Jetzt bei unserer Landesregierung, Schwarz-Grün, die hat sich eine Weile am Kopf gekratzt und gesagt, ja, dann schreiben wir doch mal den Bezirksregierungen und dem RVR diese Quoten vor und sollen die mal planen.
Also schön erstmal weitergeschoben, damit man es nicht selber machen
muss. Da sind ja ein paar tausend Hektar, ist ja auch knifflig. Wo kommen die hin und wo nicht? Und hinterher muss das ja auch juristisch wasserdicht sein und so.
Ja.
So, dann haben die drei Bezirksregierungen, Münster, Düsseldorf, Arnsberg und der RVR in Essen, jetzt sozusagen ihre Quoten gekriegt und haben auch nochmal geplant. Jetzt haben wir 2025, so viel zum Deutschland-Tempo.
Mhm. Und, naja, es entspricht dem Tempo von Olaf Scholz, was man ihm so nachsagte.
Ja. Ja, man weiß, das ist wie Doppelwumms und Bazooka und alles eigentlich nur ein PR-Gelaber gewesen. Ja, natürlich. Weil das Deutschland-Tempo kommt jetzt am Freitag im RVR an, wenn der zustimmt, wovon ich ausgehe, also diesem renovierten Plan, abgespeckten Plan zustimmt, dauert es ja immer noch, bis das Rechtskraft kriegt. Das gibt ja immer Fristen mit Auslegungen und Anregungen und Kritik, die man einsammeln kann, muss, soll. Mit anderen Worten, vor 2027 wird das erste dieser Deutschland-Tempo-Windräder wohl nicht gebaut. 5 Jahre.
Das ist ja gut, ich meine, bei anderen Projekten sieht man, es dauert deutlich länger, von daher, es ist schon Tempo
für Deutschland. Das stimmt wohl. Man muss auch sagen, eine gewisse Konsequenz ist in dem Ganzen drin, aber Vollzug mit Bürokratie.
Ja, das ist immer das Problem, egal es, bei was.
Im Fall von Herten zum Beispiel, es gibt einen Standort, wo das aus meiner banalen Nicht-Stadtplaner-Sicht viel sinnvoller wäre, ein Windrad hinzubauen, nämlich auf die Halde Hoppenbruch nebenan. Da steht schon eins und da könnte man auch, sagen wir mal, 100 Meter daneben ein zweites stellen.
Ja, klar.
Da hast du aber die Rechnung ohne den deutschen Bürokraten gemacht, weil Herten ist eine waldarme Kommune.
Ha?
Ja, das ist nämlich irgendwo in irgendwelchen Bauakten des Landes so festgelegt. In Herten, also Herten hat ein paar Bäume zu wenig, beziehungsweise Bäume, die als Wald deklariert sind, zu wenig. Und darum darf man keine großflächigen Landesplanungen machen, die Waldgebiet kosten. Mhm. Halde Hoppenbruch ist aber von Bäumen bestanden. Also heißt das, weil da, ich würde mal schätzen, 50 Bäume nach so einem Windradbaum weniger stehen würden als jetzt, darf man da das Windrad nicht bauen.
Und da lassen die auch nicht diesen Trick zu, man fällt die hier und pflanzt neue woanders?
Nee, In Herten, komisch irgendwie. In Herten muss man den Wald, weil Herten waldarm ist, also behördlich festgestellt waldarm, lässt man gar nichts zu. Anders ist das auf Hoheward. Da steht zwar dieses Horizontobservatorium, was touristisch wichtig ist und so, aber das ist in den Akten nirgendwo als Ausschlusskriterium vermerkt, anders als der Wald.
Tja. Okay.
Und also wenn das nicht bürokratisch und merkwürdig ist, ne, also. Aber da ja, hat letztlich.
Alleine das schon zu verstehen, da scheitert man. Und das ist meistens so ein Indiz dafür.
Ja. Also letztlich, würde ich sagen, hat bei der Planung, die jetzt auf dem Tisch liegt, am Freitag, gesunder Menschenverstand obsiegt. Und ich finde jetzt regenerative Energieerzeugung gut und wichtig. Und man muss immer noch sehen, das, was jetzt möglich gemacht wird durch dieses Gesetz und durch diese Regionalplanänderung, wie es eben formal korrekt heißt, sind 2200 und ein paar kaputte Hektar, das heißt 2500 Fußballfelder, wenn man sich das vorstellt, auf denen Windräder stehen. Nur im Ruhrgebiet und direkt drumherum, wie in Haltern-Dorsten und so. Das ist ordentlich was. Also das ist Platz für 250 bis 300 Windräder. Und die sind alle von der neuen Generation, das heißt keins unter 200 Meter groß.
Also da kommt ordentlich Leistung raus. Das ist dann ja nicht so, wie man das von früher kennt. Irgendwie, ach, damit kannst du eine Glühbirne antreiben. Nee, da ist schon, steckt schon mehr drin. Nicht umsonst werden dann ja auch so Batteriespeicher gebaut, wie wir das letzte Mal in der Sendung ja schon hatten. Ne? Genau. Die sind ja letzten Endes auch für sowas gut.
Ja,
ja, also das ist nicht verkehrt, aber man muss da halt mit ein bisschen Verstand rangehen und nicht nur mit Bürokratie. Das ist so der entscheidende Punkt, glaube ich, bei der ganzen Nummer.
Ja, ja. Da sagte, also letztlich muss man sagen, da war ein bisschen zu viel grüner Druck in diesem ganzen Vorgehen. Also aus diesem Verständnis heraus, wir haben bisher sehr langsam gemacht und jetzt muss es schnell gehen. Und der RVR hat sogar praktisch so eine Übererfüllung von dem, was man machen muss, geleistet. Der hat ja 2700 noch was Hektar Fläche reservieren wollen, obwohl nur 2000 gefragt waren. Und dass man damit so ein bisschen übers Ziel hinausschießt, hätte ihm eigentlich gleich klar sein müssen. So bringt das Ganze nur Zeitverzug, weil eigentlich hätte dieser ganze Käse im Sommer schon rechtskräftig sein sollen. Das ist aber jetzt fast ein weiteres Jahr, was verloren ist.
Haben Sie es vielleicht höher angesetzt, um Verhandlungsmasse zu haben? Man macht das ja so, wenn man Budgets verhandelt oder so ganz gerne mal. Warum nicht auch bei Flächen?
Also wenn man das jetzt unterstellt, dass das so war, dann war es letztlich clever. Aber es hat den RVR viel Zeit gekostet. Darum unterstelle ich das nicht, okay, weil der RVR wollte eigentlich sehr schnell sein. Es ist nämlich so, solange der RVR diesen Plan nicht verabschiedet hat, müssen etliche Windräder von Städten, Kreisen und so weiter genehmigt werden, auch wenn man da eigentlich gar keins haben will. Erst wenn dieser Plan Gesetzes, also Rechtskraft hat, so ist richtig, dann sagt das Land praktisch so, hier sind Standorte für Windräder, liebe Investoren, sucht euch einen aus. Und nicht catch as catch can. Ne? Im Moment ist es noch so, man kann an allen möglichen Orten Windrad beantragen und wenn bestimmte Abstandsregeln eingehalten sind, muss man genehmigen. Das heißt, es gibt zurzeit so eine Phase von Wildwuchs, was eigentlich kein Raumplaner des RVR gut findet und was auch die Bürger wahrscheinlich nicht gut finden.
Nee, und ich glaube, selbst die Investoren nicht, weil da läufst du ja dann wirklich immer Gefahr, dass jeder wieder am Klagen ist und das dauert Ewigkeiten, bis du anfangen kannst. Das haben wir in unserer Nachbarstadt Mahl öfters auch schon gehabt, im Stadtteil Frentrop. Beispielsweise, da gab es dann auch, der eine wollte bauen, der andere hat dann Schatten irgendwie auf seinem Grundstück gehabt und dann ging der ganze Klageweg los. Ne, und das hast du dann, wenn er diesen Wildwuchs halt weiter zulässt, natürlich auch immer. Und das schreckt letzten Endes dann auch Investoren ab, das stoppt oder bremst die Energiewende, dann sind wir wieder in einem Bereich, wo wir gar nicht hinwollen.
Ja.
Also so gesehen, dieser Plan an sich war ja erstmal, oder diese Idee zu sagen, wir machen jetzt so einen Masterplan und daran haben sich alle zu halten, die Idee ist ja erstmal nicht verkehrt.
Auf jeden Fall.
Nur sie wurde halt nicht mit Verstand ausgeführt, zumindest nicht aus Sicht der Härtner.
Und nicht nur aus Sicht der Härtner. Ja. Der Landrat hatte öffentlich auch gesagt, darum kann man ihn da wohl zitieren, dass der Raum Haltern und Dorsten schon vor dieser Neuplanung sehr viel Strom, also Windstrom liefert. Sprich, da stehen schon, da ist ja einfach mehr Platz als in, sagen wir, Bochum oder Dortmund.
Ja, klar.
Also da stehen schon sehr viele Windräder und es sollten massiv Windräder dazukommen. Und da hatte der Landrat schon bei der ersten Infoveranstaltung den Finger gehoben und gesagt, können wir da was machen? Und genau das wurde dann ja auch da zurückgefahren und eben in Herten. Letztlich würde ich sagen, hat die Politik, also zum Beispiel der Landrat, eben diese Mehrerfüllung von diesen 700 Hektar, die eigentlich nicht hätten sein müssen, ausgenutzt und nicht. Es war nicht eine kluge Planung des RVR, sondern kluges Eingreifen der Politik.
Ich entschuldige mich, dass ich Klugheit unterstellt habe.
nur dem Falschen.
Okay. Aber da kommt, glaube ich, uns dann auch wieder zugute, was du schon mal gesagt hast, dass Bodo Klimpel halt ein extrem guter Netzwerker ist hier im Ruhrgebiet vor allen Dingen und Hinz und Kunz einfach kennt und genau weiß, wen er anquatschen muss, wenn er was erreichen will.
Ist für die Presse manchmal schade. Wir hatten den einen oder anderen Termin mit ihm, wo ich dachte, warum sagt er denn jetzt nicht mal ein bisschen aggressiver so nicht und so. Er hält sich da öffentlich sehr zurück. Aber wie gesagt, hinterher passiert, das kriegt man ja mit bei Abstimmungen und so Beschlussvorlagen, passiert das, was er will. Ja. Es ist letztlich wahrscheinlich viel klüger, wie er vorgeht, für Presseleute manchmal ein bisschen schade.
Ja, dementsprechend entspannt kann er an die Sachen rangehen am Ende wahrscheinlich, wenn er dann mit uns spricht oder mit anderen Pressevertretern und dann braucht er keine markigen Worte mehr.
Ja. So ein Quatsch wie Deutschland-Tempo sagt er jedenfalls nicht.
Nee, also würde ich ihm das auch nicht zutrauen, ganz ehrlich gesagt.
Gott sei Dank.
Gut, ja, sind wir gespannt. Ihr werdet natürlich davon erfahren, was dabei rauskommt. Du wirst ja die Sitzung verfolgen, kann man ja live im Internet, bei YouTube ist es, glaube ich, ne? Oder haben die auf der Seite selbst?
Ich kriege das über die RVR-Seite, ob das bei YouTube
okay,
auch dann ist, weiß ich gar nicht.
Dann über die RVR-Seite, genau, da kann man es also auf jeden Fall live verfolgen, leider nicht als Video on Demand im Nachhinein, genau. Also ihr müsst live dabei sein wirklich.
Freitag ab 10 tagt die Verbandsversammlung und ab 11 die Verbandsversammlung ist ab 11 und um 10 Uhr das Gremium davor, wie heißt es noch? Boah, Verbandsausschuss oder so, ich weiß
es nicht mehr. Auf jeden Fall vormittags.
Genau, also ab 10 Uhr geht der Kram los auf www.ruhrparlament.de.
Genau, und kurz darauf werdet ihr bei uns dann die entsprechende Zusammenfassung und Einordnung natürlich mitbekommen. Und
übrigens noch der zweite Härtener Punkt, der ich muss gestehen, ich bin bei dem 4.500
Genau, dann haben wir jetzt fast schon verdrängt.
Bin ich bei dem auch noch nicht gelandet. Ich werde es aber schaffen und werde drüber schreiben, ganz bestimmt. Das ist dann auf www.härtener-allgemeine.de.
Und in der HA-Plus-App, so.
Richtig. Der zweite Härtener Punkt ist das Horizont-Observatorium. Da gibt es nämlich am selben Tag den Beschlussvorschlag, einen Nachtragshaushalt zu genehmigen.
Genau, der steht ja noch an.
Das heißt, das Horizont-Observatorium wird ja abgerissen und neu gebaut, wegen dieser Geschichte mit den
kaputten Schweißnähten, das Ding könnte einstürzen, wenn zu viel Wind weht und so weiter. Auch in diversen Folgen unseres Podcasts sehr ausführlich schon beschrieben.
Und da weiß man jetzt halt, wenn wir das neu machen, dann müssen wir es richtig machen und dann wird es viel, viel teurer. Die genaue Summe steht jetzt wirklich nur in diesem Nachtragshaushalt, die ist noch nicht kommuniziert und ich habe sie ehrlich noch nicht gefunden. Sobald ich sie habe, schreie ich, beziehungsweise schreibe.
Wir schreien es von den Dächern dann.
So.
Ja, also wenn das dann durchgeht, und davon ist ja auch auszugehen, ja,
die
haben ja jetzt, glaube ich, nicht das ganze Vorgeplänkel gemacht, um dann zu sagen, ach nö. Deshalb, das wird unter Garantie auch durchgehen und dann ist der Weg frei, endlich das Horizont-Observatorium, wie so das abzureißen, neu zu bauen und dann haben wir, was war die Zeitplanung nochmal, bis zur Bundesgartenschau oder was war das?
Ja, das so richtig festgelegt hat sich keiner.
Oder man wünscht es
sich. Ja, so, ne? Man wünscht sich 2027. Er strahlt dann alles, also das Horizont-Observatorium neu, das Windrad nicht und inzwischen gibt es dann auch 7 Kilometer neue Radwege und eine Foodtruck-Station und ein Klo.
Und ein Tunnel unter der Halde.
Richtig, und ein paar neue Gartenmöbel in XXL, also sehr viel, was auf der Halde Hohewart passiert.
Mit Grün?
Nee, die werden, wie ist nochmal die Farbgebung, ich glaube so braun-grau, also ganz unauffällig. Das geht ja dann. Nicht so ein Quatsch, wie die Härtener Stadtverwaltung sich überlegt hat. Wobei, das ist immer Geschmackssache.
Ja.
Manche finden Mintgrün auch gut, aber ich glaube, das ist die Minderheit.
Ich glaube, das liegt eher an dem Kontext. Also wenn das in so einer grauen Umgebung steht, dann wirkt es einfach nicht.
Ja.
Gut. Ja, also auf jeden Fall ein wichtiger Freitag, der da in Essen stattfindet. Und wie gesagt, wir sind dabei, werden berichten. Und wie gesagt, ich würde mich wundern, wenn sie es nicht durchwinken. Ist quasi gesetzt. In dem Zuge können wir direkt mal kurz zur Werbung kommen. Wir sprechen natürlich nicht nur über diese Themen hier. Wir haben alles mögliche andere auch noch bei uns auf der Website. Da findet ihr, wie gesagt, am Freitag aktuelle Berichterstattung. Wir haben die Ratssitzung natürlich von gestern Abend, aus unserer Sicht heute Abend, wo wir heute aufzeichnen. Was da so alles passiert ist und beschlossen worden ist, das findet ihr natürlich auch bei uns. Plus diverse Podcasts, Livestreams und so weiter und so fort. Könnt ihr austesten, 8 Wochen für 1 Euro. Ganz unverbindlich könnt ihr euch jederzeit kündigen, solltet ihr doch nicht glücklich sein, aber ich gehe mal davon aus, so seid ihr. Und ja, besucht uns mal unter hertner-allgemeine.de und in der HA Plus App. Und des Weiteren natürlich unsere Aufrufe nach wie vor. Taschengeldjäger, das ist eine Aktion, ich habe gesehen, sogar auf Plakatwänden mittlerweile, also die ist gut gewachsen. Da geht es um Schülerinnen und Schüler zwischen 13 und 17 Jahren, die uns gerne helfen wollen, Prospekte und Zeitungen zu verteilen. Und die können sich unter taschengeldjäger.de, Jäger mit AE, darüber informieren, sich anmelden und ja, dann ein bisschen Taschengeld dazu verdienen. Und nach wie vor suchen wir natürlich auch Tele-Sales-Manager für unseren Werbemarkt. Wenn ihr da fit seid in dem Bereich, dann guckt mal unter exploreyourtalents.de/jobs. Da gibt es die komplette Beschreibung und direkt auch ein Bewerbungsformular online. Jetzt kommen wir zu unserer alten Heimat sozusagen oder zumindest ein Teil davon. Der Pavillon, der ehemals zur Härtner Allgemein gehörte. Das ist der, der an der Hermannstraße am Kreisverkehr steht, so als Eingang zur Innenstadt sozusagen. Ja, der ist, seit wir da ausgezogen sind, wir sind ja zur Antoniusstraße gezogen, vor einem halben Jahr ungefähr war das jetzt, seitdem steht er leer und seitdem ist die Diskussion, was passiert mit diesem Pavillon jetzt? Da gab es ja schon diverse Vorschläge, da könnte man den KOD, also den Kommunalen Ordnungsdienst reinsetzen, da könnte eine Pizzeria rein, da könnte eine Galerie rein, da könnte irgendwie Gesprächskreise geführt werden, was auch immer. Also diverse Vorschläge wirklich. Nur das Problem bisher war ja, dieser Pavillon ist halt so ein Appendix zu unserer Redaktion gewesen. Dementsprechend, da liegt Strom drin, da liegt eine Telefon-Internetleitung drin, aber die kommt halt von der Redaktion der ehemaligen. Ansonsten ist da nichts, da ist kein Wasser, kein Abfluss und sonst was. Und das macht die Sache halt so schwierig und beziehungsweise aus Sicht von der Stadt Herten, der ja das Grundstück letzten Endes gehört, für die macht es die Sache eigentlich relativ einfach, dass die sagen, reißen wir ab. Ja, die wollen halt diese Sichtachse in die Innenstadt wieder freischaffen und sehen da nicht so wirklich Sinn und Zweck drin, diesen Pavillon stehen zu lassen. Jetzt haben sich aber Leute gemeldet, die tatsächlich mal konkrete Vorschläge gemacht haben, glaube ich, ne? Wie man das doch noch sinnvoll nutzen könnte. Erzähl mal, du hast da mit einem gesprochen, ne?
Ja, genau. Vielleicht erstmal noch zur, sagen wir mal, Rechtslage, damit man das genau, kurz ja. einsortiert. Die Stadt Herten hat den Pachtvertrag gekündigt. Und das heißt, im nächsten Jahr, ich meine, gut, das war noch unter dem jetzigen Bürgermeister, vielleicht sieht das ein anderer Bürgermeister, der ja schon gewählt ist, anders. Also man kann eine Kündigung natürlich auch wieder zurücknehmen, beziehungsweise den Pachtvertrag neu abschließen. Also das nur zur Rechtslage. Aber im Moment gilt, der Pachtvertrag ist gekündigt. Und das heißt, binnen eines Jahres muss der Besitzer des Pavillons auf dem städtischen Grund selbigen sozusagen ja, also er muss das besenrein übergeben, jo. ohne Pavillon. Na, heißt auch, die Stadt Herten reißt gar nichts ab. Die sagt nur, wir wollen unser Grundstück zurück und mach mal sauber hinterher. Also weg mit dem Pavillon. Heißt, der Nochbesitzer, Kurt Bauer, unser ehemaliger Verleger, muss wahrscheinlich so um die 20.000 Euro ausgeben, um den ganzen Klinker da zu entfernen und das Pflaster wieder herzustellen. Und man hätte dadurch gewonnen aus Sicht der Stadt, freie Sicht bis zur Nordsee, nee, bis zu den Hertener Höfen ja, vielleicht mehr Platz für Innenstadtveranstaltungen, das kann man noch so als Argument sehen, ne? Sowas wie Blumenmarkt oder so, ja, kann dann da vorne ein bisschen mehr ausgreifen.
Und mehr Platz für Autofahrer, da sind wir bei einem anderen Thema wieder, müssen wir auch demnächst mal nochmal ein bisschen mehr beleuchten, glaube ich.
Genau. Naja, es gab ja reichlich Leserbriefe und Meinungen dazu, also dieser kleine Pavillon gehört wohl für viele Hertener, ich kann mich da auch ein Stück weit drunter subsumieren, so zum Stadtbild. Also gehört irgendwie dazu und man denkt sich, wie, der soll weg, ist aber irgendwie schade. Obwohl da natürlich rein materiell eine schwierige Immobilie ist. Wegen, hast du gesagt, da liegt genau. Kein Wasser zum Beispiel.
Plus es ist halt ein Bau aus den 80ern, es ist jetzt halt auch nicht hochenergetisch, was weiß ich, ne? Muss man auch noch dazu sagen. Also selbst wenn man jetzt die Baumasse an sich übernehmen würde, man müsste viel tun erstmal.
Genau. Aber es gibt einen, also neben etlichen Leserbriefschreibern und Leuten, die was bedauern oder schön fänden, gibt es jetzt einen, der vom Fach ist, nämlich den Egon Köller. Der hat in Herten schon reichlich Gebäude saniert und kann das. Zum Beispiel das alte Arbeitsamt, in dem er auch wohnt.
Ja.
Also kernsaniert und ja, ist wie gesagt vom Fach. Der sagt, so ein Akt ist das auch nicht, in dieses Gebäude Wasser und Strom zu legen. Und er hat auch einen Investor an der Hand, wie man so schön sagt. Mhm. Und dem schwebt da so eine Art Café vor, was auch eben ein paar Tische und Stühle rausstellt, womit die Stadt dann wieder Sondernutzungsgebühren kassieren kann.
Das ist vielleicht, schön.
Vielleicht macht es das noch attraktiv für die Stadtverwaltung. Und generell sagt der Herr Köller, es wird in Herten sowieso ein bisschen vorschnell alles Mögliche abgerissen und eventuell neu gebaut. Also man müsste viel mehr Wert auf Erhalt legen, was umweltmäßig günstiger ist und manchmal auch einfach klüger. Ich meine, manche sagen das ja auch über die Rosa-Parks-Schule. Ist ja eigentlich die jüngste Schule in Herten. Naja, nun wird sie abgerissen und neu gebaut, jedenfalls höchstwahrscheinlich. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, die Frage, ob das jetzt was wird oder nicht, liegt eigentlich jetzt ja nicht so sehr bei dem Investor und bei dem Baufachmann, der sagt, das geht und der Investor will, sondern eigentlich liegt der Ball wieder bei der Stadt Herten, die sagen muss, na gut, wir unterstützen das, lassen das zu und erneuern einen Pachtvertrag oder schließen eben einen neuen ab. Und dann wäre nur die Gelegenheit, sozusagen diesen Pavillon nicht abreißen zu müssen. Im Moment kann der arme Kurt Bauer gar nicht anders, als zu sagen, ich beauftrage jetzt mal ein
Abrissunternehmen
ja, und die machen da Tabula Rasa. Das ist also eine Frage, die man eigentlich an den neuen Bürgermeister, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob er dafür eine Ratsmehrheit braucht. Möglicherweise nicht, wenn es nur um Pachtvertragsgeschichten geht.
Ja, vor allem so eine kleine Fläche.
Es war jedenfalls auch so, die Kündigung des Pachtvertrages durch Janine Feldmann, Stadtbaurätin, ging auch nicht durch den Rat. Mit anderen Worten, wahrscheinlich ist die Verlängerung oder Neuabschluss auch nicht Sache des Rates, würde ich jetzt vermuten.
Ja, das heißt, ab November könnten wir da nochmal eine Wende haben, eventuell.
Wir fragen mal den künftigen Bürgermeister, fast hätte ich gesagt den Bürgermeister, aber er ist es ja noch nicht. Ab 3. November ist er Bürgermeister.
Genau, den designiert nennt man es dann.
Ja, genau.
Ja, das ist.
Und der andere ist eine lahme Ente. Das sagen jedenfalls die Amerikaner. Da ist dann der Präsident lame duck, wenn im Grunde durch die Wahlen schon feststeht, dass er Mehrheiten verliert.
Wobei jetzt ja mit der letzten Ratssitzung dann doch noch so ein bisschen getätigt wird, sag ich mal, ein bisschen gearbeitet wird.
Ja.
Also ganz lame ist er noch nicht, aber klar, viel kann er nicht mehr machen. Entschuldigung. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Sagt uns gerne, was ihr davon haltet, ob man so Pläne unterstützen sollte. Ich meine, wir als Herten Allgemeine sind da raus, das muss man auch ganz klar sagen. Also wird auch häufig an uns herangetragen, ja macht ihr doch was. Nee, uns gehört's nicht. Es gehört unserem ehemaligen Chef und wenn, dann kann der und halt die Stadt die beiden zusammen entscheiden. Wir sind da komplett raus. Wir können halt immer nur sagen, nette Idee oder nicht, aber viel mehr Einfluss haben wir da nicht.
Ja, und der Kurt Bauer sagt einfach nur, ja gut, gut, mir bleibt nichts anderes übrig, ich muss das Ding abreißen, ich bedauere das sehr, er wird sie auch verschenken, hat er gesagt. Eigentlich geht es natürlich um die 20.000 Euro, die jemand ausgibt oder nicht ausgibt, ne, für den Abriss. Aber gut, wenn da jemand ist, der sagt, muss man nicht abreißen und ich habe jemanden, der das Ding ausbauen und betreiben will, ist zumindest wert, drüber nachzudenken.
Dann bleibt natürlich am Ende die Frage, selbst wenn es jetzt gemacht wird, lohnt das an der Stelle? Ne? Also wird sich da tatsächlich Gastronomie zum Beispiel ansiedeln? Wird das funktionieren? Aber das sind dann Fragen, die ja
das
muss dann so ein Investor halt für sich klären.
Das ist erstmal unternehmerisches Risiko und wenn der Unternehmer sagt, ich tue da mein Geld rein, bitteschön, soll das machen.
Zack, Herthner Höfe.
Ja.
So kann es dann auch gehen. Warten wir mal ab, mal gucken, was draus wird. Auf jeden Fall ein spannendes Thema und ich meine, so ein bisschen Sentimentalität.
Das Men fehlte, Sentimentalität.
Noch früh am Morgen. die haben wir natürlich auch so ein bisschen dafür, von daher werden wir umso mehr noch an dem Thema dranbleiben.
Klar.
Und ja, wie gesagt, schickt uns eure Meinung mal. So, und jetzt kommen wir noch zu einem Thema, das hat sich ganz interessant entwickelt. Wir haben vor ein paar Tagen Anruf bekommen von Eltern, dass angeblich viele E-Scooter mittlerweile geklaut würden an Schulen in Herten. Da war die Rede von 40 im September alleine. Ich habe mich mal an die Geschichte rangemacht, habe mit der Polizei unter anderem gesprochen, auch mit der Schulleitung der Rosa-Parks-Schule, mit der Frau Bjoja und es ist ein bisschen verzwickt, so wie das immer ist, wenn aus allen Richtungen irgendwie so halbe Informationen kommen und jeder baut sich dann selber so seine Wahrheit zusammen. Kommen wir zur Rosa-Parks-Schule vielleicht erstmal. Das, was da passiert ist, da hieß es ja, da waren vermummte Leute auf dem Gelände und hätten Roller geklaut. Das war so erstmal die Zusammenfassung.
Und die gab es irgendwo auf Facebook oder wo hast du das her?
Das war von den Schülern und Schülerinnen und Schülern. Die hatten das irgendwie mitbekommen und das stimmt auch wohl so weit, dass da zwei vermummte Leute waren im Dunstkreis des Geländes, so dass Schüler das auch mitbekommen haben. Da war dann an dem Tag auch so ein bisschen Panik von wegen, oh, da könnte ja auch Amok oder sonst was sein. Da hat dann Stefanie Bjoja, die Schulleiterin, halt sogar extra noch eine Durchsage machen müssen. Sie sagte mir, wenn Klausuren laufen, macht sie das eigentlich ungerne, aber in dem Fall musste es sein, um die Leute zu beruhigen. Es ging um Rollerdiebe letzten Endes. Zumindest wurde das vermutet. Jetzt habe ich mit der Polizei dann gesprochen, die sagte, ja, an der Schule selbst gab es eigentlich keinen Einsatz, es gab im Bakumatal einen Einsatz.
Ja, direkt nebenan.
Direkt nebenan. Da hatte eine Passantin gemeldet, dass da zwei junge Leute auf dem Motorrad unterwegs gewesen seien und Pyrotechnik gezündet hätten. Und deshalb war die Polizei dann auf dem Weg ins Bakumatal. Bis dahin hatten sich die beiden aber schon verdünnisiert. Eins der Motorräder haben sie zurückgelassen, weil, hat sie herausgestellt, ist geklaut, hat die Polizei dann direkt mitgenommen. Und in dem Zuge haben dann Schüler die Polizei darauf aufmerksam gemacht, hey, da liegen 6 so E-Scooter im Gebüsch, hat wohl einer versteckt, was auch immer. Und dadurch ist dieser Zusammenhang dann irgendwie offenbar entstanden, zumindest aus Sicht von Eltern und Schülern, dass diese zwei, die da Pyrotechnik gezündet haben, dass die eigentlich Roller klauen wollten und die vielleicht schon bereitgelegt haben zum späteren Abtransport.
Mama mia, das ist aber auch manchmal, wenn man anfängt zu recherchieren, dann erlebt man oft sein blaues Wunder.
Definitiv. Andreas Lesch, der Pressesprecher der Polizei, der sagte auch von vornherein schon, bitte differenziert betrachten, weil es gibt im Moment keine Beweise dafür, dass diese Sache mit den zwei Männern und den Diebstählen, dass die zusammenhängen irgendwie. Ja. Das wird geprüft. Also natürlich sagt die Polizei auch, ja, könnte sein, aber wir können es nicht nachweisen. Es gibt im Moment halt keine Beweise dafür. Deshalb erstmal sind es zwei verschiedene Ereignisse, die da passiert sind. Aber
weißt du zufällig, wann das solche Leihroller? Oder
ganz normale, die Schüler halt von ihren Eltern gekauft bekommen, ja, in dem Fall wahrscheinlich, weil viele fahren damit zur Schule einfach mittlerweile. Klar. Die haben privat so ein Ding, sieht man ja auch überall in der Stadt, ne, häufig dann auch zu zweit irgendwie den Paschenbech runter und man denkt sich, oh, ihr tragt noch nicht mal einen Helm und fahrt trotzdem mit 30 km/h den Hügel runter. Aber sind mittlerweile sehr, sehr viele Schüler, die das machen. Also Stadtfahrrad mit dem E-Scooter zur Schule und das ist insofern auch kein Problem. Also Frau Bjoja sagte auch, wenn wir könnten, würden wir das auch irgendwie anders regeln, dass sie das halt nicht draußen abstellen müssen, wo es relativ unsicher ist. Früher gab es beispielsweise mal einen Fahrradkeller an der RPS, wurde dann irgendwann eingestellt, weil Personalkosten mussten eingespart werden. Dann E-Scooter durften auch mal mit auf die Etage zumindest genommen werden.
Oha.
Was aber
inzwischen dann, Brandschutz, ne?
Der noch nicht mal so sehr. Da ist das Laden von Akkus eher schwierig. Aber dieses Mitnehmen, das war noch nicht mal so das Problem. Aber wenn so ein Sechsklässler so einen schweren E-Scooter zwei Etagen hochschleppen muss, das ist halt dann mehr so Unfallgefahr und halt auch nicht zielführend letzten Endes.
Vor allem stell dir vor, da kommen irgendwie fünf Sechsklässler in ihrer Klasse mit den Dingern an, dann hast du ja irgendwann so einen Rollerpark vor der Tür.
Eben. Und dann, wie du gerade sagtest, Brandschutz ist natürlich auch so ein Ding, wenn die mal geladen werden müssen, darf das so eine Schule überhaupt erlauben oder nicht? Ich habe da auch mal in alle Richtungen recherchiert, also es gibt wohl keine direkten Vorschriften, aber es gibt natürlich Empfehlungen, die sagen, nicht im Klassenraum, nicht in der Nähe von viel Brandlast, wie man das so nennt, also Sachen, die brennen können, am besten irgendwo, wo ein Rauchmelder oben drüber ist und wo sonst keiner hingeht, sage ich jetzt mal.
Also mit den Akkus ist die Feuerwehr und auch die Stadt Herten ja recht vorsichtig geworden, ne? Weil der Bauhof nimmt ja noch nicht mal, also der ZBH nimmt ja noch nicht mal mehr Akkus an.
Nee, weil
also, da, die, ne, die bei der Entsorgung so geht der eine oder andere, zwar nicht oft, aber wenn, dann eben folgenreich in Flammen auf. Ne?
Ja, und dann haben wir schon wieder einen Großeinsatz. Also genau. Das geht sehr, sehr schnell. Jeder, der so ein Ding hat, dem empfehle ich mal bei YouTube zu gucken. Da gibt es so Videos aus privaten Überwachungskameras und so, wie schnell das geht. Das ist wirklich eine Sache von Sekunden. Und dann ist alles voller giftigem Rauch. Das Ding geht dann noch in die Luft, wenn man Pech hat. Und ja, dann Glückwunsch. Ist natürlich nichts, was in der Schule passieren sollte. Nee, woanders nicht. Auch nicht, aber gerade in der Schule nicht.
Ich habe mal gehört, du schreibst ja öfter über Feuerwehr und kennst dich wahrscheinlich besser aus als ich. Ich habe mal gehört, wenn das zu Hause passiert mit einem dieser kleinen Akkus, hat ja jeder wahrscheinlich 5 Akkus zu Hause an irgendwelchen Bohrmaschinen und ja, Handy und ja, alles Mögliche. Man soll so kleine Akkus einfach in so einen Eimer Wasser schmeißen.
Genau, dass die gekühlt werden. Ja. Das kann man machen, aber bei den größeren, ich sag mal jetzt ja, bei einem Pedelec E-Bike.
Da ist das Wasser sofort weg, nehme ich an, ne?
Einmal das und vor allem ist die Gefahr ist einfach viel zu groß, dass in den 3-4 Sekunden, in denen du das in den Wassereimer tunkst, das Ding schon dir um die Ohren fliegt. Ja. Also das geht wirklich bei diesen dickeren, größeren Akkus so dermaßen schnell, dass dann auch wirklich, die blähen sich auf, dann fängt es an zu zischen.
Ja, die hat man nicht gerne in der Hand.
Nein, also da sollte man sich fernhalten. Also wenn ihr so ein Ding habt und ihr merkt, oh, da ist irgendwas, raus. Einfach nur raus. Das ist das Einzige, was man wirklich machen kann bei diesen Dingern. Dementsprechend ja, sind die halt an so öffentlichen Orten auch nicht gern gesehen. In Bussen darf man sie ja auch nicht mehr mitnehmen. Das hat die Festische ja auch sehr schnell umgesetzt damals, als es ein so ein Vorfall, ich weiß nicht wo, gab hier in Deutschland irgendwo, wo ein Bus halt dann betroffen war, weil so ein Akku sich entzündet hat. Also das nur nebenbei. Die Dinger sind nicht ganz ungefährlich, vor allen Dingen, wenn es geladen wird und vor allen Dingen, wenn es dann irgendwie das Billige für 3,50 von irgendeiner asiatischen Seite ist, wo man nicht genau weiß, wer ist überhaupt der Hersteller und ja, ne, also da zumindest dann auf ein bisschen Markenqualität achten, das hilft dann schon mal so ein bisschen. Andere Problem bei den E-Scootern ist auch noch Diebstahlschutz. Da sind, also um auf das Thema wieder so ein bisschen zurückzukommen, da habe ich auch mit der Polizei gesprochen und der sagte auch, ja, ich kann jetzt eigentlich, wir können nichts empfehlen, weil es gibt A, wenig Erfahrungswerte damit, E-Scooter sind da noch relativ jung und B, ist es so, ja, du hast nicht viele Punkte, an denen du so einen E-Scooter festmachen kannst. Ne? Das ist ja einfach nur eine Stange, oben ein Griff und unten auch so eine Plattform. Nicht wie man im Fahrrad, wo man einen Rahmen hat oder so, dann kann man so einen E-Scooter auch nicht immer irgendwo anketten noch, das müsste man ja auch machen, weil bringt ja nicht viel, einfach nur den zu blockieren. Den kann, ja, man,
den
so
kann man sich über die Schulter nehmen und
eben,
weg.
Ja. Eben, und dann erzählst du, wer auch immer fragt, ja, ja, das ist meiner, der läuft gerade nicht, der ist leer, ja, der Akku oder was weiß ich, und schon ist der Dieb damit über alle Berge. Dementsprechend leicht ist es auch, die Dinger ins Gebüsch dann zu schmeißen, zum Beispiel, wie an der Rosa-Parks-Schule. Und dementsprechend häufig werden die geklaut. Um jetzt auf Thema Diebstähle generell nochmal zurückzukommen, es ist wohl laut Polizei nicht so, dass jetzt übermäßig viel mehr passiert ist. Es ist halt in absoluten Zahlen mehr, weil natürlich auch in absoluten Zahlen deutlich mehr Schülerinnen und Schüler so einen E-Scooter haben. Es ist wie mit E-Autos, die in Flammen aufgehen. Ja, immer mehr Leute fahren ein E-Auto. Dementsprechend gibt es natürlich in absoluten Zahlen auch immer mehr Fälle, in denen so ein Auto mal in Flammen aufgeht. Klar. Das hat nichts mit der Technik zu tun, das ist einfach Statistik letzten Endes. Weil anteilig gesehen hat sich das nicht viel geändert, jetzt sagte die Polizei. Also da ist jetzt kein Grund, groß Sorge zu haben. Da gibt es deutlich andere Sachen, die häufiger geklaut werden. Fahrräder und Motorroller nach wie vor. Andersrum muss man auch erwähnen dabei, da ist die Polizei durchaus erfolgreich teilweise. Also dieses Jahr alleine 2 Leute schon dingfest gemacht. Der eine, der Roller geklaut hat, der andere, der Fahrräder geklaut hat. Der Fahrraddieb ist jetzt sogar vor Gericht schon gelandet. Also der mutmaßliche, muss man ja nach wie vor natürlich noch sagen. Aber da sind die auch hinterher. Aber E-Roller ist so, ja, werden auch geklaut, aber es ist kein riesiges Problem, wie das manche Eltern vermuten. Im unterm Strich muss man sagen, es war wieder ein bisschen mehr Aufregung, weil sich so eine Info natürlich verselbstständigt und natürlich jeder irgendwie was gesehen hat und dann fügen sich die Bilder so zusammen.
Ja, das geht schnell. Das geht auch, wenn Eltern von Schülern, die sich natürlich tendenziell dann Sorgen machen, miteinander kommunizieren, dann geht ganz schnell, also ja, so eine Nachricht verselbstständigt sich beziehungsweise verändert sich dann auch.
Weil meinst du, was los war, als dann die ersten Schüler dachten, da sind Vermummte, da ist Amok, ne? Also ja, ne, auch wenn sie keine Handys im Unterricht haben sollen, natürlich wurden Eltern informiert und natürlich glühte dann die Telefonleitung bei der Schule. Also ja, Also von daher, es ist ein Problem, es ist aber nicht so groß wie gedacht und alle, die da das auf dem Schirm haben sollten, die haben es auch auf dem Schirm, das muss man auch sagen. Also sowohl die Schulleitung als auch die Polizei, die haben das im Blick und ich glaube letzten Endes, ja, jeder muss dann selber auch noch ein bisschen gucken, dass er sich absichert. Das ist halt, ein Fahrrad stellt man ja auch nicht irgendwo hin, man guckt ja auch, dass man es absichert. Ja. Im Auto schließt man ab, hat vielleicht eine Alarmanlage sogar noch drin und beim E-Scooter muss man sich dann halt auch Gedanken machen, wie man es macht.
Und ich finde auch so ein bisschen, vielleicht an die Adresse der besorgten Eltern gerichtet, so ein bisschen Vertrauen in Schulleitungen und ja. Polizei sollte man mitbringen. Die sind oftmals besser als ihr Ruf.
Definitiv. Und das merke ich auch immer wieder, gerade wenn ich so auch mit Schulleitungen spreche, die machen sich wirklich Gedanken. Auch wenn das vielleicht ein bisschen distanziert manchmal wirkt oder wie du schon sagtest, man einen ganz anderen Eindruck hat, aber die machen sich wirklich viel Gedanken und machen, was sie können. Natürlich immer im Rahmen dessen, was sie machen dürfen. Das ist halt immer das Problem bei Staatsbediensteten. Ja, aber das Thema wollte ich einfach nur nochmal auf den Tisch bringen, weil ja, das offenbar in der Elternschaft in Herten für viel Furore gesorgt hat. Und betrifft, muss man auch ganz klar sagen, nicht nur die Rosa-Parks-Schule, es betrifft alle Schulen. Also überall, selbst Grundschulen, da kommen die Kiddies ja schon mit so kleinen E-Rollern teilweise dahin. Selbst da wird geklaut. Natürlich, es ist leider so. War bei uns früher auch, Fahrräder wurden geklaut an der Schule, bis wir dann irgendwann tatsächlich mal jemanden hatten, der dann da aufgepasst hat, also so ein zweiter Hausmeister quasi, der wurde dann irgendwann mal finanziert, aber bis dahin hieß es immer, kettet das Ding fest, kommt nicht mit den teuren Dingern zur Schule und so weiter. Also von daher, die Welt ändert sich irgendwie nicht, was sowas angeht.
So ein Diebstahl, das ist leider,
ja,
ich glaube, solange es Menschen gibt, wird es Diebstahl geben.
Eben. Ja, schließen wir das Thema mal ab, würde ich sagen. Ja. Angesichts der Zeit. Wir sind, obwohl wir zu zweit sind, haben wir jetzt schon wieder 40 Minuten. Meine
Güte. Mama mia, kommen wir zum Wochenende.
Genau, das ist das Wichtigste. Da ist nämlich, oh, zapft dies. Und zwar, ich bin kein Bayer. Bei Bauer Südfeld, da ist am Freitag nämlich Oktoberfest. Ab 19 Uhr, Backumer Straße 416 ist die Adresse, der Hof Südfeld in der Ried. Und da treten dann unter anderem DJ Michael G. aus Herten und Sam Music aus Mahl auf und es gibt Snacks, es gibt Getränke, Indoor und Outdoor und natürlich gern gesehen eine bayerische Tracht. Des Weiteren haben wir dann, geht noch weiter auf meinem Zettel. Es gibt auch eine kostenlose Fotobox von Nicola und Sven Huppertz und Karten kosten 10 Euro. Kommt drauf an, die Abendkasse kommt drauf an, ob es schon ausverkauft ist oder nicht. Eventuell gibt es eine Abendkasse, eventuell nicht. Am besten vorher auf die Website gucken. Bauer-Südfeld.de ist die Adresse oder bei uns im Netz, da findet ihr das auch. Einfach mal drauf gucken und vielleicht habt ihr noch Glück. Oder ansonsten vorher Karten sichern, wenn ihr schnell genug seid. Dann haben wir das Saisonfinale beim Kinderkleidermarkt auf Schlägel und Eisen unter den Fördertürmen. Samstag ab 11 Uhr, 40 Händlerinnen und Händler sind dabei, teilweise sogar aus Bottrop, Dorsten und Haltern. Alle Stände sind schon ausgebucht. Es gibt zwar eine Warteliste, also wenn ihr selber verkaufen wollt, könnt ihr euch auf die Warteliste setzen lassen und dann müsst ihr schon viel Glück haben und andere Leute, die da eigentlich hätten sein sollen, viel Pech. Dann könnt ihr da noch verkaufen. Ansonsten, wenn ihr halt Kinderkleidung sucht, gebrauchte Secondhand, ist das immer eine tolle Gelegenheit. Jeder, der Kinder hat, der weiß, dass wie schnell die wachsen und wie schnell die Kleidung dann obsolet wird.
Das ist wirklich eine super Gelegenheit, Geld zu sparen. Und Geld sparen ist für junge Eltern meistens extrem wichtig.
Definitiv. Deshalb, auf jeden Fall besuchen. Letzte Mal in diesem Jahr, nächstes Jahr geht's, da gab es auch irgendwas, geht das weiter?
Ja, ich weiß auch nur noch, also die Details habe ich nicht mehr genau im Kopf. Ich weiß nur, dass da Veranstaltungen abgespeckt sind für nächstes Jahr.
Genau, das war es irgendwie.
Ob der Kleidermarkt da betroffen ist.
Wir gucken gleich mal in die HA-Plus-App. Ja. Da wird es drin stehen. Wir hatten es auf jeden Fall die Tage irgendwann, habe ich so im Hinterkopf. Dann haben wir noch das Repair-Café. Das ist am Samstag in der Thomaskirche, Langenbochumer Straße 435, von 14 bis 17 Uhr. Das ist übrigens in Westerholt der Teil der Langenbochumer Straße. Repair-Café bedeutet, ihr könnt, wenn ihr zum Beispiel jetzt ein Radio habt, was nicht mehr funktioniert, da ist irgendwie ein Lämpchen kaputt oder der Empfang knistert, was weiß ich. Da sitzen halt Leute, die einen Handwerksberuf früher mal hatten und jetzt im Ruhestand sind und die gucken sich dann die Sachen an, können bestimmte Sachen auch reparieren. Die können jetzt nicht die großen Reparaturen machen, das ist klar, aber alles, was so an Kleinigkeiten anfällt und was man so an einem Nachmittag innerhalb von einer halben Stunde vielleicht auch mal wieder hinkriegen kann. Geht einfach mit den Sachen dahin und sprecht mit den Leuten, die können euch auf jeden Fall helfen. Ist eine tolle Sache immer wieder.
Und auch dasselbe Motto, Geld sparen.
Genau.
Ja, es ist viel besser, sowas zu reparieren, als sich irgendwas neu zu kaufen.
Und ich sag mal ein böses Wort, Nachhaltigkeit.
Ja, klar.
Steckt da auch mit drin. Man muss ja nicht alles wegschmeißen sofort. Apropos wegschmeißen, Kompost. Den könnt ihr kostenlos haben.
Und ach, wo, wann?
Den hole ich mir. Samstag 8 bis 12.30 Uhr auf dem Mitarbeiterparkplatz des zentralen Betriebshofs. Das ist die Straße zum Bauhof 5. Schaufel und Behälter musst du selber mitbringen.
Pass auf, cancel das sofort. Also Leute, nicht hingehen, weil ich möchte noch Kompost abkriegen.
Genau, Samstag ab 13 Uhr am ZB. Nein, also von 8 bis 12.30 Uhr, solange der Vorrat reicht, das muss man dazu sagen, also wenn ihr wirklich ordentlich Kompost mitnehmen wollt, seid früh genug da.
Genau, kommt nicht vor 12. Nein, Mann, Scherz. Aber ich gehe wirklich hin.
Ja, dann berichte gerne mal nächste Woche, ob es da irgendwas zu berichten gab. Ich kenne es ja aus Mal immer, da ist wirklich dann, also wenn du da um 12 Uhr kommst, dann hast du schon Pech meistens.
Ja.
Das heißt, früh hin und...
Kompost kostet sonst halt Geld, ne?
Ja, klar.
Wir sind schon wieder beim Thema Geld sparen.
Immer.
Aber ist für Gartenbesitzer eine tolle Gelegenheit.
Definitiv.
Man spart sich eben für den Sack Kompost seine, weiß nicht, 30 Euro, je nachdem was und wo man kauft.
Ja, und die Leute beim ZBH in der Regel haben die Ahnung, von daher ist das jetzt auch nicht der größte Billigscheiß.
Und auch das ist...
Sorry für die Wortwahl.
Und auch das ist nachhaltig.
Genau.
Wir sind heute ganz ökologisch.
Und dann kommen wir noch zu was auch Nachhaltigem, zumindest was den Ort angeht, nämlich die Maschinenhalle Schädebeck, die steht nämlich immer noch, die wird aber nicht mehr als Maschinenhalle genutzt, sondern als Veranstaltungsort. Da haben wir ja auch schon oft genug berichtet, und zwar am Sonntag von 10 bis 17 Uhr ist da der Herbstmarkt. Da gibt es mehr als 30 Händlerinnen und Händler, die bieten Kunst, Handarbeit, Schmuck, Schnitz- und Sägearbeiten an, alles was so herbstlich und vielleicht auch schon weihnachtlich ist, und es gibt natürlich auch lecker Essen. Es gibt eine Tombola. Man kann unter anderem eine Porträtzeichnerin gewinnen, also die Dienste einer Porträtzeichnerin natürlich nur. Auch interessant, also wer mal ein Porträt, ein ordentliches von sich haben möchte, gezeichnet und nicht mit Instagram-Filter, der kann da bei der Tombola mitmachen. Der Eintritt generell ist frei, also einfach mal hin, Maschinenhalle Schärlebeck, das ist im Navi dann die Schärlebecker Straße 260, da wo der Aldi-Markt ist quasi, der wurde ja auf dem Gelände mitgebaut. Ich glaube, den kann man am allerwenigsten verfehlen. Ist übrigens auch unabhängig von diesem Markt eine wunderschöne Halle. Jeder, der so ein bisschen Bergbauromantik und auch die alten Maschinen gucken will, das ist wirklich toll. Die haben teilweise auch Sachen da wieder neu reingebaut. Alte Grubentelefone von vor 100 Jahren haben sie wieder ans Laufen gekriegt. Also die haben tatsächlich ein Telefonsystem da wie unter Tage aufgebaut, was funktioniert. Dann die gigantische Dampfmaschine natürlich. Super Ding, einfach mal hingehen, selbst wenn ihr jetzt auf dem Markt nichts haben wollt. Und ansonsten gibt es ja auch regelmäßig immer einmal im Jahr die große Lichteraktion in der Maschinenhalle, die von dem Förderverein veranstaltet wird. Ja, das waren unsere Tipps. Das war unser Podcast. Heute besonders lang.
Aber dafür haben wir auch genug schöne Tipps fürs Wochenende.
Definitiv. Und es gab halt auch genug zu besprechen. So ist das manchmal. Ja. Und nächste Woche sind wir wieder zu dritt, gehe ich mal von aus. Ja. Macht's gut, habt ein schönes Wochenende. Guckt bei uns, wie gesagt, ins Web, wenn ihr wissen wollt, was bei der Ratssitzung und bei der RVR-Sitzung so rausgekommen ist. Und ansonsten hören und sehen wir uns dann nächste Woche wieder. Tschüss.
Tschüss.